Mairi Stritter und Nico Mendrick reden über alles, was sie selbst interessiert, das heißt vor allem Rollenspiele und Star Wars. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt. Hi, heute probieren wir hier im Podcast mal was Neues.
Was ganz Originelles.
Etwas, das sonst niemand macht.
Nein, ganz verrückt. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon diesen Podcast haben, wo wir vor allem unsere Let's Plays nochmal recyceln und über Star Wars reden und ab und zu mal über Rollenspiel-Ideen, Prinzipien, Konzepte, warum nutzen wir das nicht, um ganz unaufwendig auch ein bisschen über News aus der Szene zu reden? Und ich habe keine Ahnung, ob wir das einmal machen, also ob das jetzt ein einmaliges Experiment ist oder ob das eine neue Reihe wird und in welchem Rhythmus die kommt. Aber das ist jetzt das, was wir heute mal versuchen.
Ja, ob es mehr davon gibt, das hängt natürlich auch davon ab, ob es euch gefällt. Das heißt, Rückmeldung könnte den Unterschied darstellen.
Ja, und das nennen wir jetzt erstmal Orkenspalter TV Laber News Ding.
Ihr merkt, wir sind hervorragend in Titeln. Also, was haben wir alles anstehen heute?
Vielleicht reden wir jetzt kurz drüber, wie es dazu kam, dass wir das machen wollen. Für die Leute, die sich jetzt fragen, was soll das? Warum macht ihr das? Das braucht es doch nicht. Warum macht ihr das? Kann doch jemand anders machen. Wir werden oft gefragt, ob wir nicht mal, oder schon seit Jahren, ob wir nicht ein Newsformat machen wollen. Und ich habe das als Video nicht gesehen. Wir haben es ein paar Mal probiert, aber es ist ein ziemlicher Aufwand. Und auf einem YouTube-Kanal erwartet man ja auch ein bisschen mehr an Production Value. Aber hier in einem Podcast können wir einfach dummes Zeug labern. Deswegen auch direkt hier Disclaimer. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, ne? Also, dass da jetzt die relevantesten Szenen-News vorkommen, sind Dinge, die uns interessieren oder die wir auf dem Radar hatten. Und es muss auch nicht fundiert sein. Wir labern einfach drüber. Also wir sind jetzt nicht hier, haben nicht den Anspruch von Tagesschau-ModeratorInnen, sondern es ist ein privates Gespräch, an dem ihr teilhaben dürft, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht. Ihr könnt jederzeit ausmachen.
Ich glaube, das wissen die Leute.
Na, ich bin mir nicht sicher. Man sollte das schon dazu sagen.
Okay, ihr dürft ausmachen. Oder ihr könnt zuhören, wie wir jetzt durchgehen. Es geht um Brettspiele, die kommen oder nicht kommen. Es geht um Rollenspiele, die auf Deutsch rauskommen und die wir uns auch anschauen und die auf Englisch frisch sind. Und es geht um einen neuen Titel, mit dem ich hausieren gehen kann.
Ich habe gehört, man soll am Anfang von so einem Ding mal teasern, was die Themen sind. Deswegen sage ich schon mal, wir reden über HeroQuest, wir reden über DSA 5e, wir reden über Warhammer Dark Heresy, wir reden über Daggerhard, über Gothic und über diverse Con-Auftritte. Zum Thema D&D, Candela Obscura und noch mehr DSA, glaube ich.
Mhm.
Aber wir fangen an damit, dass du auf der weltgrößten Messe für analoge Spiele, kann man sagen, nicht nur Brettspiele.
Ist es die weltgrößte? Es ist auf jeden Fall die europagrößte.
Was ist denn größer?
GenCon vielleicht? Insgesamt?
Also mir haben sie immer gesagt, es wäre die weltgrößte.
Letztes Jahr waren über 200.000 Leute. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer.
Aber wir behaupten das jetzt einfach mal. Ich habe ja gesagt, wir sind nicht fundiert hier. Ne? Also
okay.
Die weltgrößte Messe für analoges Gaming. Und vor allem, die GenCon ist doch nicht nur eine Messe, das ist ja vor allem auch ein Gaming-Event, wo man Spielrunden hat. Also das muss man ja alles differenzierter betrachten. Also sagen wir die europagrößte, was weiß ich. Auf der Spiel in Essen 2025 bist du das Poster-Girl.
Ich bin die Botschafterin, die Ambassador, das Gesicht. Ich werde auf sehr, sehr vielen Postern sein und dann auch zu Veranstaltungen, für den Pressetag und dergleichen mit dabei sein und soll die Freude am Spielen in die Welt hinaustragen.
Kannst du das?
Weiß ich nicht. Frag die Leute da draußen, ob es funktioniert. Es gibt hin und wieder Rückmeldungen, dass ich es geschafft hätte, Leute mit der Freude am Spielen anzustecken, ja.
Das heißt jetzt aber vor allem, du warst auf einem Fotoshooting und es wurden sehr, sehr viele Bilder von dir gemacht, die im Endeffekt in zwei Plakate gemündet sind oder vielleicht auch mehr, ich weiß gar nicht genau.
Es werden mehr, also es gibt verschiedenste Sachen, für die das verwendet wird. Ein großes Plakat, Flyer, aber auch ganz viele halt Signage, also die einzelnen Formate und Bilder, die auf der Messe dann in den Hallen hängen als Markierungen und dergleichen. Da wird überall nicht drauf sein.
Okay.
In verschiedenen Varianten.
Unter anderem als 8 Meter hohes Transparent an der Außenhalle der Messe Essen und an irgendwelchen Bushaltestellen. Also du wirst da wahrscheinlich allgegenwärtig sein. Das wird sicher interessant für dich.
Das tut mir jetzt schon leid. Für die Leute, die meine Fresse überall sehen müssen. Und für mich wird es sehr seltsam werden, glaube ich. Aber ich bin auch sehr stolz drauf.
Du musst dann aber auch in dem Outfit über die Messe gehen,
ja,
damit die Leute dich erkennen, ne?
Ja.
Und dich fotografieren können. Ich meine, es war letztes Jahr schon so, dass du sehr viel fotografiert wurdest und sehr viele Leute ein Selfie machen wollten oder ein Autogramm oder sowas haben wollten. Das fand ich schon interessant. Vor allem, weil ich das gar nicht so auf dem Zettel hatte vor der Pandemie. Also ich glaube, da hat die Pandemiezeit sozusagen nochmal geholfen, was deine Bekanntheit in der Szene angeht, weil mehr Leute auch auf unseren Kanal kamen. Und dann waren wir ja nach der Pandemie, glaube ich, nur zweimal auf der Spiel. Ein Jahr haben wir ausgelassen und einmal waren wir nur ganz kurz da. Aber letztes Jahr waren wir mit Michael da, Dead of the Gamer. Mhm. Und der meinte irgendwann, es wäre krass, wie viele Leute sich nach dir umschauen und wie viele Leute dich erkennen und deinen Namen sagen oder Orkenspalte TV sagen. Mir ist es gar nicht so aufgefallen.
Ich glaube, Michael hat auch ein bisschen übertrieben,
weil es so ist. Er hat dazu, ja.
Aber ja, ist es schon so. Wo es jetzt sehr, sehr stark war, war auf der deutlich kleineren RPV, weil das natürlich auch eine andere Zielgruppe ist. Da bin ich sehr viel erkannt worden.
Da hattest du, glaube ich, eine Stunde Zeit zwischen zwei Slots und ich sagte, hey, nutz die doch und geh ein bisschen über die Con, schau dich ein bisschen um, kauf dir was. Und das bist nicht weit gekommen.
Ich bin nicht weit gekommen, ja. Also, und wenn Leute mich nicht erkannt haben, wollten sie den Hund kuscheln.
Das ist ja auch ein gutes Recht. Dieser Hund sollte von möglichst vielen Menschen gekuschelt werden.
Also es ist sein gutes Recht, solange er mag, ja.
Ja, und da seht ihr es. Maike ist so wichtig. Ist egal, was ihr sagt. Ihr hört ihr bitte zu. Deswegen können wir über jedes beliebige Thema hier im Podcast reden und ihr seid verpflichtet, uns zuzuhören.
Ist das so?
Ah nee, wir sagten eingangs, sie können abschalten, die Leute, wenn es ihnen zu blöd wird. Das wäre jetzt ein guter Punkt zum Beispiel dafür.
Ja. Aber jetzt fangen wir mit den eigentlichen News-Themen an.
Ja, wenn du dir nicht so schade dafür bist inzwischen als Botschafterin des Spiels.
Ich würde gerade sagen, ich bin nämlich kein News-Thema, sondern Joe Manganiello, der ist ein News-Thema.
Der ist fast genauso bekannt wie du. Ich bin zum ersten Mal über Joe Manganiello gestoßen in dem Film Der Spinnenmann, oder wie der hieß. Wie heißt der auf Deutsch? Die Spinne. Ich meine Spider-Man von Sam Raimi von 2001? 2002?
Da spielt der Flash, oder?
Da spielt der Flash. Und zwar in einer richtig altmodischen Version, wo einfach der Bully ist, der Leute in die Fresse haut. Also nicht so wie in der neuen Version, wo der Bully eher so der passiv-aggressive
Blogger-Mobber
ist. Ja, genau. Genau, das ist ein ganz geradliniger Flash. Und ehrlich gesagt, seine weitere Filmkarriere habe ich nicht so verfolgt. Er spielt, glaube ich, in Justice League eine kleine Rolle, Deadshot oder sowas. In der Post-Credit-Szene. Und ansonsten weiß ich, dass er der Ex-Mann von Sofia Vergara ist. Und dass er ein D&D-Spieler ist mit seinem eigenen Hollywood-Hobby-Keller, wo er die ganzen Schauspieler einlädt und mit denen halt Pen-Paper-Streams macht und Bücher schreibt, Dokus dreht über D&D und sowas. Und jetzt ist er angeworben worden von Avalon Hill, um eine Erweiterung für HeroQuest zu schreiben. Namens?
Crypt of Perpetual Darkness. Das ist ein sehr oldschooliger Name.
Ja, ne?
Also die Krypta der ewigen Dunkelheit.
Sprich weiter.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, geht es darum, dass da ein Trüppchen logischerweise in einen Dungeon rein will und dafür aber erstmal den richtigen Weg dorthin finden, beziehungsweise verschlüsselte Hinweise hat. Du warst bei der Presserunde, die haben einen so einen Zoom-Call gemacht, wie das heute üblich ist, wo ganz viele Leute einfach passiv zuschauen können. Mehr oder weniger zugegeben, dass es vielleicht ein bisschen vom Hobbit inspiriert ist, mit Schriften, auf denen Runen nur unter den bestimmten Bedingungen erscheinen und wo man dann jemanden braucht, der sie für einen interpretieren kann, damit man die Geheimtür aufmachen kann in den Berg.
Vor allem geht es darum, dass in dieser Crypt of Perpetual Darkness auch ein Drache sitzt, der auf einem, Drachenhort sitzt und den will man natürlich haben. Also den Hort, nicht den Drachen, den braucht keiner. Und das ist ein schwarzer Drache und der ist auch sehr von D&D inspiriert und spuckt Säure. Was machen jetzt bei D&D auch? Ich komme dann immer durcheinander.
Schwarze Drachen spucken Gift?
Vielleicht haben sie es auch ein bisschen geändert, ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin nicht so der Drachenexperte.
Nee, schwarze Drachen spucken Säure, grüne Drachen spucken Gift.
Okay, jedenfalls dieser schwarze Drache spuckt Säure und deswegen gibt es, glaube ich, auch so Säure-Tokens, die man im Dungeon auslegen muss, wenn er dahin gekotzt hat. Und ja, es geht darum, dass man in den Berg des Drachen eindringt und ihm sein Gold klaut. Und dafür muss man die Geheimtür finden. Und da muss man einen Elfen finden, der alte Schriftrollen entziffern kann. Muss man aber in diesem Fall aus einem Gefängnis befreien. Ich spoilere jetzt direkt, weil die es schon überall gespoilert haben. Also es gibt eine Gefängnisausbruchmission, es gibt eine Dringen in den Berg ein Mission. Und er hat noch ein paar Mechaniken erzählt, die er jetzt neu eingebaut hat in HeroQuest. Und er sagt, es wird ein richtig hartes Abenteuer. Und ich mag das. Also ich mag, dass es oldschoolig ist, weil HeroQuest ist ja unglaublich oldschoolig. Und auch wenn es natürlich von vor allem Games Workshop IPs inspiriert ist, hat es für mich auch immer schon einen Herr der Ringe-Vibe gehabt. Das war so eine Mischung aus diesen beiden Sachen. Oder das ist einfach das englische, britische Feeling für Fantasy, keine Ahnung. Und ich finde es gut, dass er das sozusagen umarmt und sich darauf einlässt. Und er sagt, das fängt in der Taverne an, das Abenteuer. Also die erste Karte ist eine Tavernenkarte. Klingt das gut für dich?
Das klingt, als wäre es eine Weile gut und dann wäre ich frustriert, wenn es wirklich bretthart ist.
Das ist jetzt ein Thema, über das wir länger reden könnten. Bretthart bei HeroQuest. Ich habe ja, wir haben vor einem Jahr oder so ein HeroQuest-Video gemacht, wo wir eine Expansion reviewed haben, eine Erweiterung besprochen haben. Und wir hatten das neue HeroQuest ja gar nicht und haben es immer noch nicht. Wir haben nur die alte Version und haben dann geschaut, ist das kompatibel? Und ja, ist es. Auch wenn die neuen Sachen ein bisschen größer sind, man kann das schon noch zurechtfummeln, dass die neuen Elemente auf das alte Brett passen. Aber damals haben wir HeroQuest halt so gespielt, dass wir uns Hausregeln geschrieben haben, weil es sonst auch gar nicht spielbar war. Also die Regeln waren so vage und so voller Lücken, dass man sich selber schon überlegen musste, wie funktioniert das eigentlich. Und dann habe ich mal gefragt, Leute, wie spielten ihr heute HeroQuest? Und die meisten machen das immer noch so. Von daher finde ich es schwer zu sagen, wie das jetzt ist, was eine Erweiterung bretthart macht. Also wenn du selber entscheidest, wie steigern die Charaktere eigentlich? Wie behalten sie ihren Loot oder nicht? Wird er wieder reingemischt oder nicht? Welche Waffen haben sie zum Start und welche nicht? Verstehst du? Also wenn man da so viel selber entscheiden muss, kann ich da auch entscheiden, wie hart diese Erweiterung ist. Also ich glaube, viele spielen das halt gar nicht gegeneinander, weil einer ist ja immer der Dungeon Master sozusagen, sondern der Dungeon Master versucht dann schon den Leuten entgegenzukommen, damit es überhaupt funktioniert. Also ich bin mir sicher, es gibt auch Leute, die das richtig oldschoolig spielen und dann freut sich der Morka, der Magier, hieß er glaube ich, ne, der Bösewicht, wenn er dann gewinnt. Aber es ist ja eigentlich zu leicht, die Gruppe vom Brett zu fegen.
Okay, dann möchte ich meine Antwort ändern zu, hängt von der Spielleitung ab. Also vom Thema her und von den Mechanismen her klingt das auf jeden Fall spannend. Kommt im August und man braucht das Grundspiel logischerweise dafür.
Es sieht sehr schön aus. Also die sehen ja alle toll aus. Mhm. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass die alten Games Workshop Modelle irgendwie mehr Reiz haben. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Die neuen sind detaillierter, klar. Eine Sache, die dich wahrscheinlich abholt. Vielleicht auf jeden Fall, habe ich gesagt. Das schmilzt zu wahrscheinlich zusammen.
Ja.
Man kann einen Tierbegleiter haben. Und der ist nicht nur fluff, der hilft auch tatsächlich beim Erkunden des Dungeons. Und das ist eine Maus.
Ich wollte gerade sagen, das ist die Maus, die zwischendurch, also die du vorab schon mal erwähnt hattest. Da hieß, ich erinnere mich, dass irgendwas mit Maus war bei dem Spiel.
Ich habe es im Vorgespräch, dieses Podcast erwähnt, ja.
Maus ist auch wieder sehr traditionell, aber ist ein sehr guter Tierbegleiter. Ja, bin ich dafür.
Übrigens, es sind 10 Quests in dem Questpack drin. Und das heißt eine Metallic Black Dragon Miniature. Also meinst du, die ist aus Metall wirklich?
Metallic kann auch nur heißen, dass sie glitzert.
Okay, ja.
Ich weiß es nicht, aber halt eine echt Metallfigur.
Oder haben sie neues Drachensystem erschaffen, damit es nicht Chromatic Black Dragon ist, sondern...
Jetzt werden sie durchgemischt, beziehungsweise es darf ja kein echter D&D-Drache sein. Keine Ahnung, ja, vielleicht.
Wobei, ich habe dir ein Bild geschickt. Findest du, dass das nach einem D&D-Drachen aussieht, hier auf dem Cover?
Nein.
Sieht nicht aus wie der typische schwarze D&D-Drache.
Nee. Nein.
Und ich finde es auch cool, dass sie so designt haben, die Figur, dass sie trotzdem auf eine Base passt. Ne? Also es ist keine große Base, es ist ein Feld und dann ragt da diese Drachenminiatur raus.
Und so wie sie hier aussieht, ist es Plastik mit so einem Metallüberzug, mit einem Metallglanz.
Mhm.
Ich glaube, das ist gemeint. Die Karten sehen ziemlich cool aus, die dabei sind. Also cooles Artwork.
Okay. Ich meine, HeroQuest lebte schon immer von seinem Artwork, oder? Du hast das Cover damals gesehen und wusstest sofort, was das ist und was das will. Übrigens, diese Pressekonferenz, ja, da war er aus Orlando zugeschaltet, weil er da irgendeinem Universal Park irgendeine Attraktion eröffnet hat. Ist auch ein paar Mal abgebrochen leider, deswegen habe ich nicht alles verstanden. Aber sehr schön fand ich, die Macher haben dann angefangen, das Bardic Broadcast Video zu zitieren. Mit The Best Thing About HeroQuest. Aber er ist nicht drauf eingestiegen.
Er kennt das nicht?
Und offenbar kennt, also entweder hat das nicht gar nicht verstanden, wegen Verbindung oder so, aber er hat nicht gesagt, The Best Thing About HeroQuest is the board oder so. Wäre schon eine Schande, wenn ihr das nicht kennt, ne? Weil ich würde fast sagen, the best thing about HeroQuest ist dieses Video vom Bardic Podcast. Das ist so fantastisch. Wenn ihr das nicht kennt, Bardic Broadcast, HeroQuest, Best Thing About HeroQuest. Aber ich bin mir sicher, ihr kennt das. Das ist ja legendär.
Es ist großartig.
35 Euro kostet das Ding dann. Also 34,99.
Okay. Okay.
Gehen wir zum nächsten Punkt weiter.
Der nächste Punkt ist ein Crossover. Das schwarze Auge und Dungeons & Dragons 5e. Und Crowdfunding.
Das Crowdfunding ist auch ein Crossover?
Ja.
Okay. Ja, auf der Eulencon hat der Ulk Verlag angekündigt, dass sie tatsächlich wieder DSA-Sachen machen. Und zwar auch, wie Myrannor schon, also ist ja auch schon DSA, aber Aventurien-DSA-Sachen mit den 5e-Regeln. Und das wurde im April ja schon angeteasert, am 1. April, deswegen hat es keiner geglaubt, aber es war ernst gemeint. Also Uhrwerk hat tatsächlich, wenn Myrannor durch ist, vor, wieder DSA-Kram zu machen. Oder zum ersten Mal Aventurien-Kram zu machen. Und ich freue mich da drauf. Du nicht auch?
Wir sind gerade in der Phase, an den Myrannor Sachen zu schreiben, wo man sie gerne fertig haben würde. Deswegen ist mein aktueller Mood-Level für mehr DSA-Crowdfunding. Ich weiß es nicht. Es ist die Frage, was sie dann machen wollen. Ob eher mehr Klassiker, nur mit anderen Regeln auflegen oder aktuelle Sachen. Es ist die Frage, woran hätten, was für Rechte dürfen sie verwenden? Was dürfen sie damit machen? Was wollen sie damit machen? Alles neu?
Also die Lizenzen, also das ist ja so, ein bisschen ausgeholt. Es gibt die Org und die Elf-Lizenz. Ja. Ne? Eine ist dafür da, dass man Lore-Elemente von DSA nimmt. Mhm. Die andere ist für die Regelelemente. Die Regelsache ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Wenn es um Fluff geht, um Lore, dann muss man mit Ulysses, glaube ich, drüber verhandeln. Was aber nicht möglich ist, ist bestehende Abenteuer zu nehmen und sagen, ich bringe die jetzt neu raus unter dieser Lizenz. Das betrifft auch die Myrannor-Abenteuer, die Patrick jetzt neu aufgelegt hat. Auch unsere, die neu aufgelegt wurden. Dafür musste extra verhandelt werden. Das wird nicht von den Lizenzen abgedeckt. Deswegen wird Patrick jetzt nicht einfach irgendwelche DSA-Klassiker nehmen und sie mit 5e rausbringen. Er muss neue Sachen schreiben lassen. Oder er schreibt sie selber, keine Ahnung. es gibt sicher Sonderfälle, wo man Sachen irgendwie wiederbeleben kann. Aber was wir jetzt direkt gesprochen haben, Patrick und ich, war halt, dass er die Sachen, die wir für Skriptorium gemacht haben, quasi uns abkauft. Und dann kommen sie aus dem Skriptorium Aventurus raus. Zum Beispiel
die Lab-Kampagne.
Die Lab-Kampagne, das Collegium Magicae-Ding. Also noch könnt ihr es gratis im Skriptorium Aventurus euch runterladen. Collegium Magicae, zwei Bände. Und es ist einmal einfach eine Kampagne, die in der Magierschule spielt, in Honingen. Und dann eine, die einen Metaplot hat, der mit den Padona-Romanen verknüpft ist. Und das wäre ein Kandidat für, wir bringen das jetzt nochmal in Print raus mit 5e-Regeln. Genauso ganz viele Beventurien-Sachen, die wir gemacht haben. Also zum Beispiel eine Parallelgeschichte zur Borbarat-Kampagne als Sandbox. Das könnte man machen, wenn man sich da einigt über die Elemente, die darin vorkommen.
Okay. Mein Enthusiasmus ist Mittel. Ich sehe das neutral. Okay. Also erstmal muss hier überhaupt das Crowdfunding funktionieren. Da habe ich jetzt keinen großen Zweifel dran. Aber ich verstehe Aventurien und auch Myrannor mit 5e zu machen. In dem Sinne, als das sind Regeln, die meisten Leute kennen und die funktionieren. Mhm. Und ich arbeite ja jetzt auch selber damit. Aber es ist auch irgendwie immer noch seltsam, oder?
Es passt zu Myrannor besser als zu Aventurien. Ja. Weil Myrannor halt High Fantasy ist und Aventurien ist immer noch eher eine Simulation. Also in meinem Kopf ist Aventurien, spielt man das simulationistischer, dass man auch wirklich den Alltag mehr ausspielt und Reisen.
Und auf einem anderen Power-Level.
Genau, ja. Und da passt es auch besser dazu. Und dazu passen die DSA-Regeln, egal in welcher Version, auch besser dazu als die 5e-Regeln. Trotzdem glaube ich, dass das neue Leute nach Aventurien bringen wird. Mhm. Es zugänglich machen wird. Das ist auch das, was sich wahrscheinlich Ulysses ausrechnet. Wenn sie es selber machen würden, würden die Leute aufs Dach steigen wahrscheinlich. Jetzt können sie Patrick aufs Dach steigen. Aber es zwingt ja niemanden einen dazu, das mit diesen Regeln zu spielen. Also ich finde es immer mega einfach, ein Abenteuer zu nehmen und das mit anderen Regeln zu spielen. Also du musst ja nur die Wertekästen austauschen. Und ehrlich gesagt, klassischen DSA-Monster- oder Gegner-Wertekästen sind meistens so schlecht designt, dass man sie eh nicht benutzen kann. Also egal in welcher Edition, es ist entweder völlig overpowered für deine Heldengruppe.
Oder unfähig.
Ja, genau. Von daher, ich sehe das so, wenn ich ein Abenteuer kaufe, und es geht ja um Abenteuer vor allem. Also Patrick wird dir jetzt nicht nur Regionalbände rausbringen. Nehme ich an, keine Ahnung, was er vorhat. Dann kann man das ja recht leicht ignorieren, das Regelkonstrukt. Ja.
Okay.
Ich freue mich drauf. Ich merke, du hast weniger Begeisterung als für Myrannor.
Ich sehe halt wieder mehr Arbeit auf uns zukommen. Das ist einerseits gut, aber andererseits...
Wieso mehr Arbeit? Also, dass wir es dann rezensieren müssen. oder was?
Nee, ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas passieren wird und wir dafür schreiben.
Nein, nein, wenn du nicht willst, musst du sowieso nicht. Und ich habe ja schon gesagt, wir haben Sachen, die wir Patrick einfach geben können und dann macht er da was draus.
Okay.
Also, das ist ja fertig. Man kann sich jetzt schon runterladen. Habe ich schon erwähnt, gratis.
Nur aber eben ohne 5i-Regeln.
Ja, das ist ja aber nicht meine Baustelle.
Okay.
Ich musste ja da nicht reinwurschteln. Wir müssen die in das Deponia-Crowdfunding-Ding
reinwurschteln. Das ist korrekt, ja.
Deponia-Crowdfunding ist nämlich erfolgreich gewesen. Und Patrick sagte, es war im Grunde sein erfolgreichstes Crowdfunding, weil es nur ein Buch ist und Mini-Zubehör und nicht irgendwie 5 verschiedene Bücher. Und trotzdem,
weil er hart gebremst wurde.
Vielleicht habe ich ihn an einigen Stellen gebremst, ja. Aber er hat es auch schnell eingesehen. Also ein Buch, das es auch schon gibt, das nur bearbeitet werden muss und trotzdem jetzt 85.000 Euro eingenommen damit. Da kann man, glaube ich, zufrieden sein als Verlag. Ein paar Euro davon kriegen wir auch. Ich weiß noch gar nicht, wie viel, aber im niedrigen Prozent. Das niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Okay.
Ja.
Gut. Oder okay. Wollen wir weitermachen mit einer ganz anderen Baustelle?
Ja, wir waren gerade bei der Eulencoin, jetzt gehen wir zu Eulenkatzen über.
Yay.
Oder? Owlcat Games sind die Leute, die Pathfinder-Spiele gemacht haben. Und dann auch das Rogue Trader, Warhammer 40k-Spiel, das du sehr lange gespielt hast und eine Weile gestreamt hast und mit dem du auch Spaß hattest, oder?
Ja. Also die machen klassische CRPGs, Computerrollenspiele. Rundenbasierte Kämpfe, taktisches Denken, ganz viele Gespräche. Ja, Begleitercharaktere, man bildet eine Party und kann viel mit den Leuten reden. Also oldschoolig, aber mit neuer Technik und Komfort. Und die haben ein weiteres Warhammer 40k-Spiel angekündigt, und zwar Dark Heresy. Das heißt, wir machen einfach einen Schritt weiter von Rogue Trader zu Dark Heresy. Das sind 2 ursprüngliche Reihen aus der Pen and Paper Reihe, also sozusagen die ursprünglichen Pen and Papers zu Warhammer 40k.
Bei Fantasy Flight noch.
Die bei Fantasy Flight rausgekommen sind, wo sie für unterschiedliche Machtlevel und unterschiedliche Themen unterschiedliche Spiele rausgebracht haben. Und Rogue Trader spielt man einen namensgebenden Rogue Trader, also jemand sehr Reiches, Adeliges, mit besonderen Machtverhältnissen. Und jetzt bei Dark Heresy spielen wir das Gegenteil. Wir spielen Abschaum, der von der Inquisition aufgenommen wird und ausgebildet wird, um dann für einen Inquisitor zu arbeiten und gegen Heretiker und wildgewordene Psyker und andere Horror-Dinge anzutreten, die versuchen, das Imperium der Menschheit in der Zukunft, in der finsteren Zukunft, in der grimmen finsteren Zukunft, niederzumachen.
Mich hat das Rogue Trader-Spiel immer am meisten angesprochen. Ich bin generell kein Warhammer 40k-Fan. Aber du hast mit mir zusammen, das hat Olaf geleitet, einmal Rogue Trader im Stream gespielt und ich fand das ganz nett, weil man da schon ein bisschen normale Menschen spielt, weitgehend. Und so halt auch eher so die Schmuggler-Freibeuter-Geschichte, die man auch aus anderen Space-Opera-Sachen halt kennt, nur halt in böse.
Und in einem vollkommen überzogenen Maßstab.
Genau.
Ja, ach, auf meinem Schiff sind 20.000 Leute, da sind Generationen, die nichts anderes gesehen haben als den Maschinenraum, mit dem ihre Urgroßeltern schon gearbeitet haben.
Ja, aber man ist trotzdem halt, es hat ja Rogue im Titel.
Mhm.
Man ist ja trotzdem nicht so der Teil dieses Systems, wie man es in den anderen Spielen ist.
Ja, man hat mehr Freiheiten.
Und das mag ich. Aber wen spiele ich jetzt bei Dark Heresy? Da spiele ich wirklich so jemand, der in den Dienst gepresst wurde von der Kirche?
Also bei dem Pen and Paper spielt man ehemalige Gänger, Psyker, Leute, die aus irgendwie verschiedensten Sachen rausgeholt wurden. Das muss nicht nur Abschaum sein, aber es sind sehr viel mehr einfache Leute im Vergleich dazu, dass bei Rogue Trader alle sehr special sind.
Okay.
Die also alle ziemliche Machtfiguren sind, aus Orden stammen, besondere Fähigkeiten haben oder so etwas.
Also der Machtlevel ist hier geringer als
deutlich,
bei Rogue
Trader.
Okay. Und warum spielt man das? Also was ist der Grund, warum man sagt, das ist die Art von Rollenspiel, die für mich ist?
Weil es direkter, fieser, dreckiger und gemeiner ist.
Also man ist eher so am Street-Level.
Ja.
Und zerrt dort Leute aus ihren Häusern, um sie dann zu foltern, bis sie zugeben, dass sie mit Dämonen paktieren.
Das ist meistens nicht nötig. Es gibt genügend Leute, die mit Dämonen paktieren und das wird sehr schnell augenscheinlich auffällig.
Weil sie ihnen Arme aus dem Kopf wachsen.
Zum Beispiel. Ja. Oder sie übernatürliche Fähigkeiten bekommen oder einen Kult gründen oder zu Reptilienmenschen mutieren oder sonst irgendwas.
Ja, das ist ja was man in vielen Fantasy-Rollenspielen macht, nur ist es halt in dem Fall im Jahr 42.000 und
ja, man also,
ist Teil eines nicht so sympathischen Systems.
Ja, wir sind im 42. Jahrtausend mittlerweile angekommen, auch wenn es 40k heißt. Und man spielt, ich meine, es heißt Inquisition. In den seltensten Fällen sind die Inquisition die netten. Looking Außer at you, bei, Dragon Age.
Moment, ich dachte bei Dragon Age, wären man die Guten?
Ja, eben.
Achso, das ist die einzige Ausnahme. Ja, achso, meintest du. Okay.
Ist die einzige, wo die Inquisition die Guten sind. Und ich finde, das ist immer noch seltsam.
Ja, ich weiß auch nicht. Das ist der Grund, warum ich das Spiel nie durchgespielt habe, weil der Titel mich schon abgeschreckt hat. Nein, der furchtbare Kampfsystem war der Grund. Aber
ja. Also, ich muss sagen, ich freue mich auch auf Dark Heresy. Ich mag die dreckige, kaputte Warhammer 40k-Welt. Und ich mag auch den Machtlevel von Dark Heresy, der niedriger ist. Also, dass wir ja mehr die schmutzigen, normalen Teile dieses Universums sehen. Und die Owlcat-Games sind alle solide. Bis gut.
Also, du hattest Spaß mit dem letzten. Aber du hast es nicht durchgespielt, ne?
Ich habe es nicht durchgespielt. Nein, ich spiele viele Spiele nicht
durch. Das lag aber auch an einem Bug, kann das sein? Du hast gesagt, du hast
Hengste. Ich hatte einen ganz blöden Bug tatsächlich. Und ich war nicht die Einzige. Ich hab dann geschaut. Und da musste ich sehr weit zurückgehen und einen alten Spielstand benutzen. Es ist ein Gegenstand einfach nicht gedroppt.
Und das killt bei dir die Motivation?
Ja.
Das habe ich auch bei Indiana Jones bei dir gesehen, wenn du gegen eine Wand läufst und das bist du in Thailand massiv, ja, dann verlierst du das Interesse dran. Das ist ja auch okay. Man kann sich auch einfach die Cutscenes auf YouTube anschauen.
Man soll Spiele spielen, weil man Spaß dran hat. Das soll nicht Arbeit werden.
Genau, und nicht, damit man ein Achievement abhakt.
Genau.
Also es ist völlig legitim zu sagen, ich will wissen, wie es ausgeht, ich schaue mir die Cutscenes an. Das habe ich bei vielen Spielen gemacht.
Ja.
Last of Us zum Beispiel mochte ich nicht. Gameplay. Wollte aber die Story wissen, wie sie ausgeht. Mhm. Oder Guardians, das letzte Guardians-Spiel. Ist irgendwie aus dem Game Pass rausgelaufen, bevor ich es durchgespielt hatte. Also,
stimmt, aber da warst du eigentlich hart hinterher, das noch durchzukriegen. Aber dann hast du dir einfach die Cutscenes angeschaut.
Was aber nicht funktioniert hat, weil die Cutscenes auf YouTube dann von der Musik bereinigt waren, wegen Monetarisierung.
Dann waren sie nicht mehr so gut.
Ohne die Rock-Songs oder Pop-Songs ist Guardians natürlich nur halb so gut, ja.
Okay, da haben wir kein Erscheinungsdatum. Da hieß es in der Pressemitteilung und auch auf der Steam-Seite nur demnächst.
Ja, wir beobachten das weiter. Ich denke, wir werden auf dem Laufenden gehalten.
Okay.
Aber was gerade erschienen ist, ich glaube, das ist ein Überleitungsversuch gewesen, ne? Was gerade erschienen ist, ist Daggerheart.
Ja. Daggerheart von Darrington Press, also dem Publishing-Haus, das zu Critical Role gehört. Deren neues erzählerisches Fantasy-Rollenspiel.
Und das heißt natürlich, dass sehr viele Leute, ein paar Leute uns schreiben und sagen, hey, ihr müsst Daggerheart rezensieren. Oder spielen. Oder beides.
Müssen wir das?
Naja, wir haben ja schon so eine Art Pflicht, die relevantesten Sachen vorzustellen. Und man könnte schon sagen, dass das relevant ist. Ich meine, die Hintergrundstory ist ja, das geht ja auch so ein bisschen auf diese OGL-Debakel-Sache von vor 2 Jahren zurück, so wie die Elf- und Orc-Lizenz auch. Wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Critical Role-Leute gesagt haben, vielleicht machen wir doch unsere eigenen Spiele, um unabhängig zu sein von Konzernen. Natürlich hat das auch den Nebeneffekt, dass man die dann auch verkaufen kann, diese Spiele. Und daraus wurden dann Candela Obscura als Alternative zu Cthulhu, würde ich sagen, im weitesten Sinne. Und Daggerheart als Alternative zu D&D. Hm. Du hast dir das schon mal durchgelesen, den Schnellstarter von Daggerheart.
Ja.
Und auch zu Candela Obscura. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und ich habe jetzt viele Artikel angeboten bekommen von Leuten, die sagen, ich spiele seit Jahren D&D, aber Daggerheart hat mir die Augen geöffnet dafür, wie Rollenspiele auch funktionieren können. Und ist das denn so? Also hast du da was entdeckt, was für dich völlig anders war?
Nein. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man seit Jahren nur D&D gespielt hat, da überraschende Dinge drin sind. Aber wenn man ein bisschen Überblick hat über die Indie, und nicht mal die Indie, die mittelständische professionelle Szene, sag ich mal, dann sind da ganz, ganz viele Mechanismen drin, die einem bekannt vorkommen, wie die Clocks, also dass du einzelne Schritte abarbeitest und von 4, 6, 8, 12 unterschiedliche Anteile in so einem Kreis hast, die du abstreichst, diese Clocks für den Fortschritt einer Aufgabe, wie aus Knives in the Dark.
Blades in the Dark.
Blades in the Dark. Yeah. Dagger, Knife, Blade.
Ironsworn hatte das auch, also ein Solospiel.
Also das ist etwas, was in den letzten Jahren in einer ganzen Reihe von Spielen vorgekommen ist, weil es eine schöne visuelle Komponente ist, um klarzumachen, wie man vorankommt. Ich persönlich kann damit nicht so viel anfangen, es ist mir etwas abstrakt für das Umsetzen einer Aufgabe. Und auch halt eben Sachen wie Gummipunkte oder dass unterschiedliche Punktevolumen aufgebaut werden, dass die Spielleitung auch eine eigene Währung sozusagen hat an Punkten, die man ausgeben kann, um eine Situation heftiger zu machen.
Fate-Punkte oder Bedrohungspunkte aus Star Trek. Ich glaube, das ist ziemlich Star Trek.
Genau, Bedrohung bei Star Trek versus Momentum oder im Herr der Ringe-Rollenspiel bei The One Ring gibt es auch ja Punktekonten, die da entstehen. Oder wie ein SL-Eingriff bei Numenera, das sind auch keine neuen Mechanismen. Es ist eine neue Zusammenstellung von Mechanismen, die aktuell oder die letzten 10 Jahre ganz gut umgesetzt und eingebracht wurden.
Ja, das ist, ich stimme dir dazu, also was du mir erzählt hast oder was ich selber mir angeschaut habe, da ist wenig Neues dabei, aber ich sehe, dass man davon weggehauen sein kann, wenn man nur D&D gespielt hat in seinem Leben.
Dann wird aber, ich meine, es ist ja schlau, sie haben ein paar von den Best-ofs, die Szene hervorgebracht hat, genommen und in ihr Spiel integriert.
Das ist jetzt auch keine Kritik an Derek and Press, aber eine Kritik an Leuten, die solche Artikel schreiben, die sagen, hier, ich bin D&D-Experte, aber hier, Daggerhard hat mir die Augen geöffnet, was Rollenspiel alles sein könnte. Du hättest auch die letzten Jahre dir mal irgendwelche anderen Rollenspiele anschauen können. Ich finde, man disqualifiziert sich damit, wenn man sagt, ich habe nur D&D gespielt. Also wenn man AutorIn ist auf einem Blog, der über Rollenspiele schreibt, das finde ich immer ein bisschen, nicht, dass wir alles kennen, wir können nicht alles kennen. Es gibt über 1000 Systeme da draußen. Aber man kann ja zumindest versuchen, die bekanntesten davon mal ausprobiert zu haben.
Ich führe so eine Liste mit, was ich alles schon gespielt habe und was ich alles schon geleitet habe. Mhm. Und das ist nicht wenig.
Ich glaube, du warst bei über 60 verschiedenen Systemen. Ne? Es ist immer noch nur vielleicht 5% von allem, was es gibt da draußen.
Höchstens. Ich weiß.
Ja, aber die Mechanismen wiederholen sich ja auch. Irgendwann wird dir alles bekannt vorkommen.
Es ist tatsächlich so, dass es inzwischen so ist, dass wenn ich ein neues Rollenspiel lerne, um es zu leiten, ich im Grunde nur Kategorien abhake. Die Initiative funktioniert hier so wie bei, und der Kampf funktioniert hier so wie bei dem. Irgendwann ist es alles.
Klar, und man muss sich auch im Klaren sein, wenn man was schreibt, wenn man selber ein Rollenspiel entwirft, wenn man einen Roman schreibt, wenn man einen Film macht, man wird das Rad nicht neu erfinden. Nee. Das ist extrem unwahrscheinlich. Ab und zu passiert es vielleicht. Also, dass bei Filmen bleiben, dass ein Mad Max Fury Road kommt und man sagt, sowas habe ich noch nie gesehen.
Ja, jetzt bin ich leider nicht George Miller, also wird mir das nie passieren.
Genau, aber in den meisten Fällen ist alles, was man macht, ein Remix. Und das ist ja auch okay. Was ist mit der Welt? Kannst du mir was über die Welt erzählen von Daggerhard?
Nee, tatsächlich habe ich da noch nicht wenig Ahnung. In dem Schnellstarter, das bisschen, was ich mir angeguckt habe, klang nach, ja, relativ vertraut Fantasy, aber nichts, was mir wirklich im Gehirn hängen geblieben ist. Das tut mir leid. Könnte auch an meinem Gehirn liegen.
Oder ist es ähnlich über D&D, dass die Regeln ein bisschen im Vordergrund steht und die Welt halt...
Zumindest im Schnellstarter war das so.
Also du kannst es dann auf beliebige Fantasy-Sachen vielleicht anwenden. Das ist jetzt nicht die Review von Daggerhard, ne?
Also nein, ich habe es mir noch nicht wieder angeschaut.
Wir werden auf diese Fragen noch eingehen, ob wir das besprechen. Wir werden natürlich nicht von Derek and Press bemustert. Wir kriegen ja von relativ vielen Verlagen Sachen einfach so zugeschickt und dann stapeln die sich hier und dann ist es uns immer wichtiger, dass man das auch abarbeitet, bevor man sich selber was Neues kauft. Von daher kann das eine Weile dauern, aber also wir machen das jetzt nicht spontan schnell eine Daggerhard-Review, nur weil das gerade ein Buzzword ist.
Nein.
Aber es wird irgendwann bestimmt kommen.
Und ich muss auch sagen, ich sitze hier und versuche mich dran zu erinnern. Ich habe diesen Schnellstarter damals gelesen und wir haben auch drüber geredet, aber ich kann mich an nichts erinnern, irgendwie zur Welt. Also entweder stand da nichts drin oder nur sehr wenig.
Oder du bist gegen die Wand gelaufen.
Oder ich und bin hast alles vergessen. In meinem, ja, oder das ist.
Gutes Geblitzding.
Ich laufe ständig gegen Wände. Ich bin ein ungeschickter Mensch. Das erklärt eine Menge. Das
ist korrekt. Also, diese Frau spricht die Wahrheit.
Falls ich da Bullshit rede und da ganz, ganz viel zu der Welt drin stand, ist es einfach aus meinem Gehirn gefallen.
Wollen wir kurz zu dem anderen Darrington Press-Ding springen, nämlich Candela Obscura. Wenn wir das hier aufnehmen, in ungefähr 9 Tagen, wenn wir es ausstrahlen, in weniger. Wirst du das spielen bzw. leiten bei Pegasus, die ja Candela Obscura auf Deutsch rausbringen und die dir Material gegeben haben. Und zusammen mit Ben und 2 Leuten von Pegasus wird es dann am 3. Juli gestreamt. Am 3. Juni gestreamt, Entschuldigung. Ja. Also bald.
Ja, also diesen Podcast nehmen wir auf am 26. Wahrscheinlich erscheint er am 29. und dann am 3. nehmen wir. Streamen wir sogar, oder?
Wir streamen das live, ja, genau. Es gibt einen Pre-Stream bei uns, wo wir so ein bisschen Muppet Show Backstage Vorbereitung machen. Dann filmen wir euch beim Essen und beim Schminken und beim Panik haben. Und
darf ich ein Muppet haben?
Du darfst ein Muppet mitnehmen, geil, klar. Und dann, ich habe mal überlegt, wie wir das machen. Also wenn wir nochmal Backstage ein zweites Streaming-Setup aufbauen, ist das ein bisschen Overkill. Vielleicht machen wir es einfach mit GoPro-Stream, weil die GoPro nimmt auch guten Ton auf.
Wenn wir das hinkriegen, ja.
Das wäre mir lieber und dann...
haben wir ja schon mal gemacht, ja.
Ja, ja, klar. Also das sollte schon klappen. GoPro übers Handy ins WLAN und dann ist man flexibler. Und dann brauchst du mich vielleicht auch das nächste Mal gar nicht mehr, wenn wir das streamen.
Weil, ja, genau.
Na doch, weil wir müssen überlegen, ob das wirtschaftlich ist, wenn wir da
beide
hinfallen. Ich könnte ja auch andere Dinge machen in der Zeit und wenn du es alleine hinkriegst. Mal schauen, wie wir das weiterführen. Ja, und Candela Obscura ist ja, es ist jetzt zu vereinfacht zu sagen, das ist dann die Cthulhu-Variante. Es ist halt eher das Gruselspiel.
Ja, steampunkig. Also es spielt ja nicht in unserer Welt, sondern genau. Es spielt in seiner eigenen Welt. Aber was es parallel dazu hat, ist, dass die Horrorelemente, denen man sich als Angehörige von Candela Obscura, also einer Organisation, entgegenstellt, in der Welt selber unverstanden sind. Also so wie in den 1920er Jahren die Leute keine Ahnung von Cthulhu-Mythos haben, haben die Leute bei Candela Obscura keine Ahnung von dem, was da kommt, größtenteils.
Verstehe. Ich bin gespannt.
Ich auch.
Das Konzept klang für mich aber etwas sehr, sehr nach etwas, was Felix Mertig hat vor Jahren schon mal als Rollenspiel hatte, wo er auch Comics zu gemacht hat. Also alles, was ich dazu gehört habe, klang, als wär das identisch.
Ja, die Steampunk-Welt, diese Sache mit übernatürlichen, mit Geistern und Seelenenergie. Wie hieß nochmal das Medicat-Projekt?
Ich weiß es leider auch nicht mehr. Wir könnten natürlich sagen, wir schneiden das später rein, aber wir geben es auch immer zu, dass wir es gerade nicht mehr wissen, aber ihr könnt es in die Kommentare schreiben.
Ja, es gab ein Rollenspiel und es gab eine Comic-Reihe dazu.
Wenn wir könnten es jetzt live googeln. Marie hat Google aufgemacht, sie gibt Felix Medicat ein. Steam Noir hieß der. Aber das war nicht der Name. Das war nicht der Name des Rollenspiels.
Genau.
Opus Anima.
Opus Anima, genau. Ja. Weil ich erinnere mich noch, dass wir haben neulich schon drüber geredet und du meintest, das klingt wie das, was Felix Mertigard gemacht hat. Und ich so, ja, hat er ja auch einen lateinischen Namen.
Genau, Opus Anima, Candela Obscura. Ja, also es klang fast genauso, aber wir werden sicher sehen, dass es große Unterschiede hat. Und wenn, dann ist es halt ein Zufall, weil ich bin mir sicher, dass die Berlin Press nichts von Opus Anima wissen oder von Steam Noir. Und Felix Mertig hat
ist nicht sehr wahrscheinlich,
trotzdem traurig ist.
Ja.
Was schade ist, ich mag ihn. Sag ich jetzt, falls er hier zuhört, was er nicht tut. Von daher.
Grüße an King Raccoon gegen so einen Felix. Der Mann mit dem Hut.
Tsukuyomi irgendwann noch besprechen. Das hatten wir unserem Schülerpraktikanten aufgegeben.
Der wollte noch einen Text schicken.
Wir hatten für eine Woche einen Schülerpraktikanten. Das machen wir normalerweise nicht. Mal gucken, was sich noch daraus ergibt. Als das Spiel Gothic rauskam, warst du noch in der Schule, Schülerpraktikant.
Ja, da habe ich noch in der Schule volles Pfund aufs Maul bekommen.
Aber hast du es gespielt als Kind?
Nein, aber ich habe meinem Bruder zugeschaut, wie er es gespielt hat. Das ist meine Erfahrung mit vielen Spielen aus der Zeit, weil ich keinen Rechner hatte, auf dem sie liefen. Und mein Bruder hat es gespielt, ich saß daneben. Ich hatte quasi ein Let's Play für eine Person.
Das ist ganz unfair, dass du keinen Rechner hattest, auf dem das lief und dein Bruder schon.
Naja, willst du deinen Kindern beiden Rechner kaufen, auf denen aktuelle Spiele laufen? Nein.
Ja, aber dann könnte man sagen, das ist euer Rechner.
Ja, war es aber nicht.
Das ist unfair. Gothic ist übrigens auch unfair. Also das Spiel Gothic.
Ja.
Weil man sehr viel stirbt und ohne. Also für seine Zeit war es natürlich nicht unfair. Das war ja normal, dass man solche Frustmomente hatte. Ich bin so oft von irgendwelchen Lurkern und was weiß ich gekillt worden oder von Wildschweinen. Und ja, Gothic ist ein Spiel, das jetzt schon über 20 Jahre ist. Ein deutsches Rollenspiel aus dem Ruhrpott tatsächlich. Wo man einen Sträfling spielt, der aus einer magischen Barriere ausbrechen muss, in der verschiedene Fraktionen gegeneinander kämpfen und gegen Orks und Untote und sowas. Und es war ein sehr immersives Rollenspiel damals, weil es tatsächlich so Sachen hatte wie einen Tag-Nacht-Zyklus und jeder NSC ist seinem Tagwerk nachgegangen. Und es gab ein Konzert von Extremo mit Live-Musik, die auch mit dem Soundtrack verwoben war, das später rausgeschnitten wurde aus rechtlichen Gründen. Also es gibt die Originalversion. Also wenn du nicht die Originalversion hast, ist das nicht mehr drin, das Konzert, leider. Und THQ, die Rechte heute dafür haben, machen jetzt ein Brettspiel dazu. Beziehungsweise machen sie das, weil es gab ein Crowdfunding. Und was ist damit passiert?
Und dann haben sie es abgebrochen und haben gesagt, sie wollen es neu starten, wenn sie alles dafür bereit haben. Sie waren aber schon bei fast 333% der gewünschten Summe von 50.000.
50.000, wir haben 166.390 Euro, sehe ich hier auf der Gamefound-Seite.
Ja.
Was wie genug Geld wirkt, um ein Brettspiel zu produzieren. Was weiß ich? War offenbar nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Deswegen wird es diese Kampagne nochmal neu geben. Wir wurden auch von ihnen angesprochen, ob wir was dazu machen wollen. Aber wir waren da gerade im Urlaub und haben deswegen gesagt, nee. Aber das war vielleicht ganz gut, weil das hätte sich eh wahrscheinlich dann im Sande verlaufen, wegen dieses Neustarts. Wie sieht das denn für dich aus, das Brettspiel? Wirkt das auf dich spannend? Würdest du das gern spielen? Also es ist halt so eine Art Dungeon-Crawler mit Miniatur, nur ohne Dungeon, weil du halt vor allem in dieser Kolonie, dieser Sträflingskolonie an der Oberfläche rumläufst und da auf so Hexfeldern die Gegend erkundest und dann Kämpfe hast gegen Bossgegner.
Also in der Form, wie sie es hier vorgestellt haben, sieht es vor allen Dingen aus wie eine Materialschlacht mit unglaublich vielen Token und Karten und Krimskrams. Mhm. Und das macht mich inzwischen fertig, weil es so viel Haushalten ist damit. Ja. Ich meine, es ist cool, das zu haben, aber es wegzupacken oder aufzubauen, nicht.
Du hast recht. Also das ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil diese Zeit, wo du ein Brettspiel gekauft hast, das 10 Kilo wog und du dich freutest über all diese Materialien, die ist, glaube ich, vorbei. Die meisten Leute haben davon jetzt schon 20 im Regal stehen, die sie nicht spielen, weil sie keine Geduld haben, das aufzubauen. Oder weil sie wissen, dass sie dann 3 Stunden aufbauen und dann keine Zeit mehr haben zum Spielen. Oder sie haben sich schon die Sortiersysteme gekauft, um das Problem zu bewältigen und haben dann irgendwann aus Frust gesagt, jetzt reicht's dann aber auch. Und ich habe das Gefühl, der Trend ist jetzt eher minimalistisch und dafür eine App.
Ja, also ich meine, es sieht sehr schick gemacht aus, aber ich verbinde nicht so viel mit der Marke Gothic, weil ich, wie gesagt, es selber nicht gespielt habe, sondern wenn ich nur zugeschaut habe, wie mein Bruder gestorben ist, wie der Charakter meines Bruders gestorben ist. Und deswegen ist es für mich ein, oh, das sieht nett aus, aber ich glaube, es ist nicht für mich. Wie geht's dir damit?
Ähnlich, aber ich bin bereit, mich eines Besseren überzeugen zu lassen, belehren zu lassen. Uns wurde ja schon angeboten, dass wir einen Prototyp zugeschickt kriegen. Also vielleicht wird das irgendwann noch passieren, wenn die Kampagne neu gestartet wird. Und dann können wir es ja vielleicht auch mal zeigen. Also ich habe auf jeden Fall eine Schwachstelle oder eine Schwäche für Gothic. Ich habe eine Schwachstelle.
Ich habe so eine markierte Stelle, ja, auf dir die
Lobe. Genau, bräuchte. Ja, genau. Bitte nicht da reinschießen oder so.
Mit Gothic.
Oder, ja.
Die Originalversion mit der In-Extremo, mit dem In-Extremo-Auftritt. Aus was für einem Datenträger war die?
Auf einer CD.
Auf einer CD. Ja, ja. Also man darf mit dieser CD nicht auf diesen roten Punkt
werfen. Nein, nein. Siehst du, so schlimm ist es, dass man schon dumm rückübersetzt. Ich wollte Weak Spot auf Deutsch sagen und natürlich meinte ich einfach eine Schwäche. Es ist so furchtbar.
Es tut mir leid.
Wie unsere wunderschöne deutsche Sprache zerstört wird. Von deutsche SprachezerstörerInnen wie mir.
Gut gemacht.
Danke. Ist es immer wieder schön, dass die Leute sich darüber aufregen, dass wir gendern, die Leute sind, die ohne Punkt und Komma schreiben. Ihr zerstört die wunderschöne deutsche Sprache und ich benutze keine Kommas.
Es ist eine Entscheidung, die man für sich selber treffen muss.
Vor allem das Argument ist ja immer, das ist ja schon die Lesbarkeit. Aber weißt du, was mir hilft bei der Lesbarkeit eines Satzes?
Groß- und Kleinschreibung und Komma?
Genau.
Das ist aber auch, gut. Mir sagen alle Leute auch mal, ist nur ein Chat, ist nur Discord, da schreiben alle immer klein und ich fühle mich dann wie die Oma, aber ich sage so, mir hilft das
und ich
halte das für höflich.
Wenn ich auf meinem Handy was in Discord reintippe, was ich versuche zu vermeiden, dann macht das Autokorrekt ja dumme Dinge mit Groß- und Kleinschreibung und dann habe ich auch nicht den Nerv, das zu korrigieren.
Auf dem Handy, ich gebe es zu. Gut. Wir verlaufen uns
aber. Wir sind eigentlich am Ende. Wir gehen jetzt nur über Dinge, die noch die nächsten Woche passieren. Denn du hast ein paar Auftritte. Einen davon haben wir schon gesagt. Candela Obscura am 3. Juni auf dem Pegasus-Kanal. Aber vorher bist du noch auf der Nordcon und bei Rocket Beans. Das ist sogar, glaube ich, am gleichen Wochenende. Ne? Also am Freitag nach Candela Obscura.
Genau, ich bin zweimal bei Rocket Beans. Also die letzte Etappe von den Fingern für Weckner.
Ja.
Bei Rocket Beans unter Leitung von Steffen. Die kommen einmal am 6.6. und einmal am 13.6. Und der 13.6., der Freitag, geht dann quasi direkt in die Nordcon über für uns.
Richtig. Und dann auf der Nordcon werden wir DSA Dragonbane spielen. Wahrscheinlich nicht streamen, sondern nur aufnehmen. Das hängt davon ab, was wir technisch hinkriegen. Und das mit dem Litpack, also mit Lena, Tom, Carsten und dem anderen Tom. Und
Lisanne diesmal.
Angeblich nicht, laut Lena. Mal gucken. Und das wird ein Crossover mit der Simjala-Geschichte. Und wir haben uns schon überlegt, wie wir das so machen, dass es einen frischen Take auf das Ganze hat. Aber dann in 3 Wochen mehr. Und wie gesagt, vorher halt Rocket Beans D&D. Und auf der Scheibenwelt-Convention sind wir auch noch am 30. Also, wenn das hier ausgeschaltet wird, morgen. Vielleicht streamen wir von da live. Mal gucken. Oder wir nehmen da auch noch auf. Da wirst du natürlich das Scheibenbild-Pen-Paper spielen.
Ja, da spielen wir einen Kriminalfall in Ankh-Morpork.
Natürlich.
Wie sich das gehört.
Spielt ihr einfach das Abenteuer aus dem Schnellstarter oder wandelst du es ab oder machst du was ganz Neues? Letztes Mal hast du ja einen Kriminalfall in Jelly Baby gemacht.
Ja. Ich hätte jetzt was Neues geschrieben, aber Das hängt davon ab, ob ich es schaffe bis dahin.
Du kannst mit Brindlewood Bay einen Kriminalfall erstellen und den dann spielen.
Du hast recht, ja.
Oder du schiebst Brindlewood Bay so heimlich so unterm Tisch. Und
ihr spielt jetzt lauter alte Damen bei der Wache.
Wäre das so verrückt?
Nein. Es wäre, irgendwann kommt die Wache dahin. Muss ja Leute jeden Alters und jeden Geschlechts und jeder Spezies einstellen.
Vielleicht sind es alte Damen, die so tun, als wären sie männliche Wachen. Aber in Ankh-Morpork ist es ja nicht so, dass du... Es ist ja nur in Monsters Regiment ist es ja so, dass das in dem Land verboten ist, dass Frauen zur Armee gehen. Aber in Ankh-Morpork ist das ja kein Problem.
Ja.
Die sind ja am Anfang schon ein bisschen aufgeschlossener als die anderen.
Aber man könnte trotzdem tatsächlich schauen, eine alte Damenrunde. Eine alte Zwergin, eine alte Werwölfin.
Also du hast zwei Damen in der Runde und Carsten. Das könnte man schon...
Kriegen wir schon hin.
Aber mal gucken.
Okay, aber dann sind wir durch, oder?
Das war jetzt unser Experiment. Ihr könnt ja mal Feedback geben, wie ihr das fandet.
Wie fühlst du dich damit?
Ich glaube, es hätte schlimmer laufen können.
Ja, dem schließe ich mich an.
Und jetzt mal sehen, wie oft wir das machen. Oder ob das eine einmalige Sache war.
Ja, hängt auch davon ab, ob euch es gefallen hat. Wir wollen euch ja nicht irgendwie zu Leibe rücken mit Content, den ihr zum Kotzen findet.
Ihr müsst ihn ja nicht hören.
Aber jetzt am Ende ist ein schlechter Moment, um darauf hinzuweisen. Aber wir haben es ja am Anfang schon getan.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man wenig Content macht, der safe ist, den die meisten Leute mögen, man damit besser fährt, als wenn man wahnsinnig viel macht und in die Breite geht und dann ganz viel dabei ist, was eine Hälfte nicht mag. Also wenn man zum Beispiel...
Also sagt, so wie wir es machen.
Genau. Wenn man nur Cthulhu machen würde zum Beispiel, was ja jeder mag, wäre das safer, als zu sagen, wir machen D&D, aber auch DSA. Weil dann macht man für die DSA-Leute zu viel D&D und für die D&D-Leute zu viel DSA. Und dann beschweren die sich und sagen, ihr macht ja nur noch das und deswegen gehe ich jetzt.
Gutes Stichwort.
Bitte nicht gehen.
Nein, also jetzt könnt ihr gehen.
Ja, und wenn ihr solche Sachen sagt, dann bitte sagt sie nur im Witz. Weil sie tun mir weh.
Okay, ich muss mich jetzt ein bisschen um Nico kümmern.
Ja.
Ihr passt auf euch auf und bis demnächst. Zum Beispiel auf der Nordcon. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Oh. Pott, pott, pott.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.